Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ach, das ist ein bisschen wie nach Hause kommen.
Aber es hat aber auch unfassbar lange gedauert. Lass uns doch mal ein bisschen behind the scenes machen. Also wir müssen uns nicht nur dafür entschuldigen, dass die vergangene Folge abgebrochen ist, hinten raus, vor lauter Aufregung, vor dem vierten Geburtstag unseres Anstoßbabys, auf das wir beziehungsweise auf die Glückwünsche wir auch noch eingehen werden. Wir haben jetzt hier ungefähr, würde ich sagen, 20 Minuten rumgewerkelt, weil wir natürlich wieder in einem Raum sitzen und diese technischen Möglichkeiten uns vor ein paar Herausforderungen gestellt haben. Aber umso froher bin ich, lieber Michael Augustin, der mir nicht nur gegenüber, sondern fast auf dem Stoß sitzt.
Das ist leider wirklich so.
Das ist wirklich so. Michael Augustin, ich bin so umso froher, dass das Band läuft. Ich bin übrigens Fabian Wittke, grüß Sie.
Ja, und ihr hört Anstoß zum ersten Mal. Vielleicht habt ihr es gemerkt in den vergangenen Monaten. Zum ersten Mal sind wir wieder in einem Raum und wir haben keine Podcast-Praxis mehr. Wir wissen nicht mehr, wie es läuft und deswegen hatten wir technische Schwierigkeiten. Die konnten wir nicht lösen. Wir sprechen jetzt in ein und dasselbe Mikrofon. Phone. Das Echo, den Widerhall habe ich jetzt erzeugt. Das war kein technischer Effekt. Das war sozusagen mein kleiner erster Spaß hier in der Anfangsphase von Anstoß.
Ja, der ist dir auch gelungen, muss ich sagen.
Der war spitze, ja, ne? Genau. Wir machen es einfach. Also wir versuchen, die Folge so aufzuzeichnen. Ich bin froh, dass ich hier wieder sein darf in deinem noblen Nobelviertel. Und wir reden über Fußball. Ach Fabian, es ist ja so viel passiert. Wir könnten wahrscheinlich mehr als nur diese eine Folge füllen. Es ist so viel passiert. Der vierte Offizielle atmet auf. Christian Streich hat sein Aus beim SC Freiburg zum Saisonende angekündigt. In Wolfsburg kommt der Hasenhüttl schon vor Ostern. Es gäbe alleine ganz, ganz viele Folgentitel, wenn Holstein Kiel über den Elversberg ist oder wenn der FC St. Pauli über den Nürnberg ist. Oder du hast mir vorhin einen Folgentitel von der Community vorgeschlagen. Das ist momentan meine Top 1. Was hat ein Hörer noch gesagt? Wie könnte diese Folge heißen?
Also finde ich richtig gut. Also Chapeau oder Shoutout, wie wir Erfolgspodcaster natürlich auch sagen. Einer hat geschrieben, und zwar, das war Vorschlag Nummer 2, wenn Leverkusen Meister wird, aber sowas ähnlich hatten wir auch schon. Was ich wirklich sensationell finde, wenn Christian für das Saisonende den Schlussstreich zieht.
Den nehmen wir.
Oder? Schlussstreich. So oder so ähnlich. Und gleichzeitig wollen wir natürlich noch drauf eingehen, was ihr uns alles geschrieben habt, beziehungsweise ja nicht uns, wir sind ja nur die Eltern. Wir schieben oder beziehungsweise tragen ja unser vierjähriges Baby durch die Gegend, das immer größer und größer wird. Was ihr alles Anstoß gewünscht habt, warum ihr Anstoß hört. Zwischendurch war da sowas dabei, wie das kann ich mir auch nicht erklären. Oder wie es weitergehen soll.
Ja, Herr so, der eine hat geschrieben, und zwar war das hier Arne, glaube ich, oder so, oder auf jeden Fall jemand, der auch so ein bisschen Holstein Kiel sozialisiert ist, ja, er hat geschrieben, ich höre vor allen Dingen Anstoß wegen Udo, ja. Ich kann mir vorstellen, jetzt sind die anderen 9.999.465 Hörerinnen und Hörer, die Woche abgeschaltet, aber einer hört wegen Udo und der ist jetzt schon mal auf seine Kosten gekommen. Herzlichen Glückwunsch, Anstoß, ja. Yeah.
Und ich möchte Christian Streich zitieren. Bodyguards. Ich brauche keine Bodyguards. Bodyguards haben die Stars. Wir haben Bodyguards.
Weil wir auch die Stars haben.
Und ich möchte noch einmal nach meinem legendären Besuch gestern bei Sky 90 sagen, dass der Xabi Alonso natürlich ein exzellenter Fachmann ist, aber auch ein guter Trainer und wenn er schlau ist, dann wird er nicht zum FC Bayern wechseln, denn da hat er natürlich nicht so den Einfluss, wie er ihn jetzt hat.
Michael Augustin guckt einfach nur noch beschämt zur Seite.
Jetzt muss ich wieder dichter ans Mikrofon rangehen. Das ist ja, ich sitze wirklich fast bei Fabian auf dem Schoß. Ich kann dein Deo riechen. Du trägst Deo, ich kann es aber nicht zuordnen. Du riechst wie ein frisch gebadetes Kind. Sehr angenehm.
Aber eine Sache wollte ich noch sagen. Beim Karabakh, beim Akdam ist der Fabian in unser Stadion, in das ehemalige Ulrich-Haberland-Stadion getapert.
Nein, okay. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit den Stimmen aus der Kurve anfangen oder möchtest du direkt mit dem Tagesaktuellen reingehen? Lieber Michael, nach 12 Jahren beim SC Freiburg, zieht er den Schlussstreich? Streichschluss. Hört er auf.
12 Jahre ist ja falsch. Es sind ja 29 Jahre. Ne? Christian Streich war 17 Jahre Trainer im Jugendbereich und dann ab Dezember 2011 Trainer der Profimannschaft. Ich finde, da geht der Bundesliga ein ganz witziger, unterhaltsamer Typ verloren. Aber ich meine es wirklich ernst. Ich glaube, die vierten Offiziellen, die haben heute aufgeatmet, als der SC Freiburg die Videobotschaft mit den Abschiedsworten von Christian Streich auf seiner Homepage veröffentlicht hat. Ich habe mal mit einigen Aufnahmeleitern gesprochen. Aufnahmeleiter sind die, die den korrekten Ablauf einer Fernsehsendung timen. Die sagen beispielsweise auch, wann die Mannschaften rauskommen sollen. Das sind dann meistens Menschen, die zwischen den Trainerbänken stehen. Man kann auch sagen, die im Rücken des vierten Offiziellen stehen. Und ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe mal so ein, zwei Aufnahmeleiter gefragt, weil ich das total spannend finde. Die kriegen das ja mit, was da so in der heißen Phase in den Coaching-Zonen passiert, rund um die Trainerbänke herum. Und ich habe mal gefragt, wer ist eigentlich der größte Assi? Nein, ich habe gefragt, wer ist eigentlich der anstrengendste unter den Trainern? Und der Name Christian Streich, der fiel sehr oft. Sehr oft. Christian Streich, den gibt es, glaube ich, zweimal. Es gibt einmal den Christian Streich, der uns erklärt, wie man den Ukraine-Krieg noch heute beenden kann. Und es gibt den Christian Streich, der den vierten Offiziellen zur Weißglut treibt, der wirklich wie ein Breisgau-Vulkan, das ist ja auch sein Spitzname, die gegnerische Bank zur Weißglut treibt, der quasi in den Infight geht, der manchmal dann in der Mixzone, wenn er die ersten etwas ruhigeren Interviews geben muss, wieder den Ruhepuls hat und so ein bisschen zur Ruhe kommt. Aber ich glaube, dieser Christian Streich, der taucht in der Öffentlichkeit gar nicht so oft auf. Es gibt ihn aber auch. Christian Streich ist zwei. Das sind zwei Personen. Der ist schon so ein bisschen schizophren, finde ich.
Das ist das größte Kompliment, das man ihm, glaube ich, jetzt machen sollte auf dem Weg zum Abschied. Also auf der einen Seite ist mir durch den Kopf gegangen, dass der Fußball, also der deutsche Fußball oder vielleicht der deutsche Fußball mit seinen Aushängeschildern zwei wirklich ordentliche Charaktere im Sommer verlieren wird. Jürgen Klopp sagt, ich bin dann erstmal weg, und Christian Streich sagt das auch. Ich habe mich gefragt, ob dann er aufgehört hat, weil er gemerkt hat, dass aus dem Breisgau für ihn so ein bisschen der Greisgau wurde, dass er vielleicht eine gewisse Alters- und Amtsmüdigkeit hat. Aber um nochmal inhaltlich tiefer zu gehen, wollte ich dich fragen, wusstest du eigentlich, da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, es gab ja vor Anstoß einen gewissen Vorgänger-Podcast, und wusstest du, dass die allererste Folge dieses Vorgänger-Podcasts etwas mit Christian Streich zu tun hatte? Die Folge 1 hieß, wenn Christian Streich E-Zigarette raucht.
Kannst du dich daran erinnern? Ja, kann ich. An den Inhalt nicht mehr, aber bei dem Folgentitel dämmert es noch so ein bisschen. Genau.
Das hing damit zusammen, ich war damals Reporter beim SC Freiburg. Ich weiß jetzt nicht, ob mit oder für Hannover 96 aus Nordsicht oder Werder Bremen. Und Christian Streich hatte so ein bisschen vorher damit kokettiert, dass er aufgehört hat zu rauchen. Und dann ist er hinten in die Ecke gegangen und hat dann noch so eine kleine E-Zigarette. Heute würde man sagen, er hat gewaped, sagt man, ne?
Gekifft.
Ja, das darf er dann ja ab April, wenn Christian Streich einen durchzieht.
Aber das unterstreicht doch das, was ich gerade gesagt habe. Der ist so voller Energie, der ist so voller Emotion, der braucht so ein Ausgleichsventil. Und ich glaube, und das meine ich jetzt vollen Ernstes, und du hast den Namen Jürgen Klopp gerade schon erwähnt, da kann man eine Parallele ziehen. Die kommen ja sehr in ihrer Art als Trainer über ihre Emotionen. Ich glaube, das ist sehr anstrengend, wenn du jahrelang diesen Job auf diesem Niveau und auch mit dieser Hingabe betreibst, wie es Jürgen Klopp und Christian Streich getan haben. Ich glaube, also Jürgen Klopp hat ja gesagt, er ist ausgepowert, er ist erschöpft. Das waren jetzt nicht die Worte, die Christian Streich heute in diesem Abschiedsvideo gewählt hat, aber das waren zumindest so zwischen den Zeilen auch seine Worte in den vergangenen Wochen. Also, dass diese Entscheidung so kommen würde, wie sie heute gekommen ist, war ja keine ganz große Überraschung mehr. Christian Streich hatte das so mit der einen oder anderen Aussage in den vergangenen Wochen angedeutet, die man genau in diese Richtung interpretieren konnte.
Und weißt du, was Christian Streich mit sehr gutem Tee zu tun hat?
Nichts.
Doch, auch ihn muss man ziehen lassen am Ende beim SC Freiburg. Aber was ich auch nochmal sagen wollte, was ich immer besonders fand an Christian Streich, dass es ein Mann ist, der nicht nur, wie sag ich mal, seine Werte nicht hinter den, oder nicht, wie sagt man, hinterm Berg gehalten hat, dass er die Werte nicht versteckt hat.
Hinterm Horizont geht's weiter.
Ja, genau, ein neuer Tag. Und er war immer einer, der für seine Werte stand und vor allen Dingen für sie geworben hat und auch für dieses menschliche Miteinander und auch in Krisenzeiten und war vor allen Dingen auch einer, der abseits des Fußballgeschehens, wo wir ganz häufig auch so eine ganz generelle Diskussion mal lostreten und sagen, sollten die Fußballer nicht auch mal was politische, was Weltgeschehen angeht, mal ein bisschen mehr Meinung beziehen? Und er hat das halt fernab von dieser Diskussion freiwillig getan, weil er eben auch für extreme Werte stand. Und ich glaube, nicht nur sein Erfolg beim SC Freiburg, weil er unter anderem auch zwischenzeitlich mal mit dem SC Freiburg in die zweite Liga abgestiegen ist, bevor er dann wieder in die Europa League gekommen ist und unter anderem gegen Juventus Turin mit dem SC Freiburg gespielt hat, sondern eben weil er auch einer war, der für das Zwischenmenschliche und für diese Identität SC Freiburg stand. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen etwas, was sehr besonders ist und auf eine andere Art und Weise mich dann eben auch zu Jürgen Klopp bringen lässt. Und ich glaube, nicht nur deshalb, also auch nicht nur deshalb, weil sowieso alle Bundestrainer irgendwie da unten herkommen müssen, sondern auch eben genau wegen dieser Eigenschaft ist er auch das ein oder andere Mal als ernsthafter Kandidat für den Bundestrainer genannt worden.
Ich glaube aber wirklich, Christian Streich funktioniert nur beim SC Freiburg. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der dann irgendwann wieder einen anderen Bundesliga-Verein übernehmen wird. Und ich mag Christian Streich. Also ich möchte nochmal klarstellen, falls ich da jetzt missverstanden worden bin vor ein paar Minuten. Ich mag den SC Freiburg, ich mag Christian Streich, aber ich finde diese energische und diese Art, die leicht drüber ist, diese ja zum Teil auch beleidigende und vielleicht sehen es auch einige als unsportliche Art, die er so in der Coaching-Zone an den Tag legt, die kommt mir in der Öffentlichkeit manchmal ein bisschen zu kurz. Das wollte ich nur erwähnen. Grundsätzlich finde ich Christian Streich gut. Und ich erinnere mich noch so an Interviewsituationen. Ich war, wenn ich Christian Streich interviewt hatte, immer ein bisschen nervöser als vor anderen Interviews, weil man nie genau wusste, was man bei Christian Streich bekommt. Es konnte passieren, dass der eine Frage mit einem Wort beantwortet hat. Es konnte passieren, dass er die Frage ganz normal, mehr oder weniger nichtssagend beantwortet hat, wie es viele seiner Kollegen ja auch tun, Woche für Woche. Es konnte sein, dass er noch so in the game war und quasi ganz, ganz viele weitere Fragen aufgemacht hat, weil er die davon galoppiert ist, weil er eben sein Innerstes nach außen gekehrt hat. Und deswegen war ich immer ein bisschen nervös ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen aufgeregter, wenn klar war, so, jetzt muss ich nach dem Spiel gleich Christian Streich interviewen.
Kann ich total nachvollziehen und gleichzeitig finde ich auch, dass das die große Stärke war, dass er eben keine einheitsbrei erwartbaren Interviews gegeben hat, das auf der einen Seite. Und was ich auch immer recht gut fand, es gab ja auch unterschiedliche Rangeleien mal oder er hat sich über gewisse Dinge aufgeregt oder hat auch mal, wie du auch gesagt hast, lauthals nicht nur gegen die Vierten gewettert, sondern auch gegen gegnerische Trainer. Und bei ihm war das immer so, und das habe ich ihm auch abgenommen, dass wenn das Spiel vorbei war, dann war das Intervall geschlossen. Also er war jemand, der nicht nachtragend war, sondern hat gesagt, das war jetzt irgendwie 90 plus X oder 120 Minuten, weiß nicht, plus X, plus Elfmeterschießen, whatever. Das war jetzt halt in diesem Ballungsgebiet. Und wenn der Abpfiff war und wenn die PK durch war, hattest du das Gefühl, okay, und jetzt legen wir das Ding zu den Akten. Also sozusagen 300% während der Spielzeit und danach wieder runterfahren.
Ja, und 300 Volt. Ich kann mir auch vorstellen, wenn der abends im ZDF-Sportstudio die Zusammenfassung seines Freiburger Spiels gesehen hat und dann dieses Rumpelstilzchen, das da in der Coachingzone mit weit aufgerissenen Augen und mit Händen und ja, mit Händen vor allen Dingen, die durch die Luft fliegen, gezeigt worden ist, der hat vielleicht manchmal auch gar nicht gewusst, bin ich das? Soll ich das gewesen sein? Wann habe ich das gemacht? Wann habe ich mich so verhalten? Ich könnte mir vorstellen, dass er sich dann diese Fragen gestellt hat. Weißt du übrigens, wie viele Trainer in der Bundesliga noch länger ununterbrochen bei ein und demselben Verein waren? Also Christian Streich ist die 5 in diesem Ranking. Er war jetzt ja von, also bis Ende 2024, bis Juni ist er noch Trainer in Freiburg und er hat im Dezember 2011 diesen Job übernommen. Aber es gibt 4 Trainer, die waren da noch länger in Amt und Würden. Kommst du auf die 4 Namen?
Ich dachte ehrlich gesagt, dass er jetzt schon derjenige welche gewesen sei, der da den Rekord hält. Aber wenn du mich so fragst, dann würde ich sagen, kommt ja eigentlich dann nur Otto Rehhagel, Volker Finke in Frage. Und wer kommt noch?
Weiß nicht. Doch, Volker Finke ist die Nummer 2, Otto Rehhagel ist die Nummer 3, Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim.
Ah ja,
ist klar. 16,5 Jahre
Stimmt.
Trainer
ja, klar.
Und Thomas Schaaf ist noch vor Christian Streich. Thomas Schaaf war länger bei Werder Bremen als Christian Streich. Auch dann, wenn Christian Streich dann am 30.06. aufhört, wird Schaaf immer noch länger Werder-Trainer gewesen sein.
Ich soll dir übrigens von Thomas Schaaf die Frage ausrichten, wie du darauf kommst, dass Christian Streich nur bei einem Verein funktionieren kann. Also das wäre bei ihm auch nicht so gewesen, oder?
Thomas Schaaf hat bei Eintracht Frankfurt und bei Hannover 96 super funktioniert. Jetzt ist die Frage, wer wird Nachfolger beim SC Freiburg? Wir wissen es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es wieder jemand wird, der schon in dem Verein arbeitet. Zwei Namen werden gehandelt. Julian Schuster, der Verbindungstrainer, also der wirklich so eine Art Bindeglied ist zwischen dem NLZ, also dem Nachwuchsleistungszentrum und der Profimannschaft. Und ich habe noch einen Kandidaten, auch wenn es die Tabelle gerade nicht hergibt, der Trainer des Tabellenletzten der dritten Liga. Das ist Thomas Stamm, der Trainer der zweiten Freiburger Mannschaft. Der hat diese zweite Freiburger Mannschaft in der vergangenen Saison auf einen direkten Aufstiegsplatz geführt. Zweite Mannschaften dürfen ja nicht von der dritten in die zweite Liga aufsteigen, aber er war sehr erfolgreich, hat viele Spieler entwickelt, viele Spieler an die jetzige Freiburger Mannschaft rangeführt. Nur Atubolo ist da, glaube ich, das prominenteste Beispiel. Aktuell Stammkeeper beim SC Freiburg, Thomas Stamm, ein Schweizer, ist auch schon lange in dem Verein. Den könnte ich mir auch sehr gut als Streichnachfolger vorstellen.
Und da freue ich mich in beiden Fällen, sowohl bei dem Kollegen Stamm als auch bei dem Kollegen Schuster, auf das Kicker-Sonderheft für die Saison 24-25, weil klar ist ja, das ist die neue Stammelf, wäre natürlich das eine, was man als Überschrift läse, und das andere wäre wahrscheinlich dann sowas wie Freiburg bleibt bei seinem Schuster oder so, oder Schuster bleibt bei seinem Schuster, Leister bleibt bei seinem Schuster, wie auch immer, also irgendwie sowas, auf das könnte ich mir vorstellen, auf sowas muss man sich, glaube ich, einstellen. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr Freiburg-like wäre, dass man da wieder so im eigenen, im eigenen Teich fischt, im eigenen Schwarzwald schießt.
Jetzt muss ich, fast hätten wir uns geküsst, ne? Ja. Jetzt hast du gesprochen, ich wollte währenddessen schon ans Mikrofon. Jogi Löw ist ja auch ein Ur-Freiburger. Jogi Löw fällt mir gerade ein. Ich will den Namen einfach nur mal hinwerfen. Vielleicht wird auch Jogi Löw der neue Christian Streich. Er wäre dann aber der alte Christian Streich, weil er ja älter ist als Christian Streich. Es gab heute übrigens noch einen Trainer, der für große Schlagzeilen gesorgt hat. Na, vielleicht nicht für ganz so große Schlagzeilen. Ralf Hasenhüttl. Ralf Hasenhüttl ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Ralf Hasenhüttl hat Benzin im Blut. Er hat ja bereits in der Ingolstädter Autostadt gearbeitet, beim Audi-Verein. Jetzt ist er Trainer des VW-Vereins und ich muss dazu sagen, ich war am Samstag beim Burgenduell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg. Mir tat Niko Kovac ein bisschen leid, weil Wolfsburg hat in der ersten Halbzeit besser gespielt als Augsburg und eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters Timo Gerach hat dafür gesorgt, dass Patrick Wimmer, vielleicht haben es einige gesehen, wegen einer vermeintlichen Notbremse vom Platz geflogen war. Er war aber nach seinem Foul an Kevin Mbabu, nicht letzter Mann. Er hätte nicht vom Platz fliegen können. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es dann relativ einfach für Augsburg. Erstmal fiel vor dem Halbzeitpfiff durch den Freistoß noch das Ausgleichstor und dann noch zwei weitere Tore durch Jakic. Am Ende hatte Wolfsburg mal wieder verloren und Niko Kovac wurde einen Tag später, keine 24 Stunden später, entlassen. Was wäre, wenn der Schiedsrichter anders entschieden hätte? Die Frage habe ich mir gestellt, aber wahrscheinlich ist es ja auch so, dass eine solche Trainerentscheidung nicht nur von einem Spiel abhängt und nicht nur wegen dieses einen Ergebnisses so getroffen wurde.
Ja, ganz gewiss, definitiv. Das war das 11. Spiel in Folge ohne Sieg. Und ich meine, allein schon durch die Schnelligkeit, in der dann auch Ralf Hasenhüttl einen halben Tag nach der Freistellung dann auch als Nachfolger präsentiert werden konnte, hat man ja schon gemerkt, dass man beim VfL Wolfsburg wahrscheinlich jetzt auf den rechten Moment gewartet hat. Ja, ich kann das auch verstehen, dass der aus Kovac-Sicht oder vielleicht auch ja dann eben mit dem Spiel Pech, möchte ich mal sagen, ich glaube, der Schiedsrichter hatte zuvor 7 Bundesliga-Partien oder also knappe 10 und hat sich da ja auch im Interview danach sehr fair, sehr ehrlich, aber dann auch so ein bisschen bedrückt geäußert und gesagt, so ja, er hat bei dieser Entscheidung, die rote Karte zu geben, im Nachgang auch ein bisschen Bauchschmerzen, und was ja irgendwie dann schon dafür spricht, dass auch in diesem Spiel sehr viel gegen den VfL Wolfsburg gelaufen ist. Aber ja, ich glaube, man muss da jetzt keine großen Mitleidsarien für Niko Kovac singen, denn auch im Winter war das ja schon immer mal ein Thema, also nach der Hinrunde, wie geht's da weiter beim VfL Wolfsburg? Und ja, Marcel Schäfer hat gesagt, wenn wir die die Entwicklung und das, was wir auch dann mittelfristig vorhaben, bewerten, dann traut man das halt Niko Kovac nicht mehr zu und das kann ich durchaus nachvollziehen.
Ja, ich auch total. Wolfsburg hat 25 Punkte. In der zweiten Liga wärst du mit 25 Punkten Tabellen 17. Wolfsburg ist überm Strich, weil Mainz, Köln und Darmstadt eben so schlecht punkten und weil von denen wenig Druck ausgeht. Gut, jetzt hat Mainz nur noch 6 Punkte weniger als der VfL Wolfsburg. Aber du hast vorhin gesagt, Ralf Hasenhüttl kam ziemlich schnell. Ich habe heute berufsbedingt die Antrittspressekonferenz von Hasenhüttl verfolgt. Da war auch Sebastian Schinzilord, der ja Sportdirektor ist. Geschäftsführer ist Marcel Schäfer. Schinzilords hat sich da als Sportdirektor geäußert und er hat erzählt, dass er Hasenhüttl am Rande eines Wolfsburger Trainingslagers in Österreich kennengelernt hat. Das muss dann ja das Sommertrainingslager gewesen sein. Im Sommer bereiten sich ja viele Bundesligisten in Österreich auf die neue Saison vor. Hasenhüttl, der war ja anderthalb Jahre ohne Verein, nachdem er 4 Jahre den FC Southampton trainiert hatte, war wohl auch ziemlich leer und ausgebrannt, hat er gesagt, hat in der Zeit gar keine Interviews gegeben, hat selbst bei der WM in Katar, bei der WM 22, nur 3 Spiele verfolgt, weil er überhaupt keine Energie hatte, den Fußball an sich ranzulassen. Also diese 4 Jahre, die sollen wohl oder müssen wohl sehr anstrengend für ihn gewesen sein. Und der war dann nun da als Österreicher im Trainingslager, da wo auch der VfL Wolfsburg war. Und da hätte Schinzilords Hasenhüttl kennengelernt und sie seien immer in Kontakt geblieben. Stell ich mir aber auch komisch vor. Du lernst dann, während dein aktueller Trainer Niko Kovac das Training leitet, einen anderen Trainer kennen, bist mit dem immer in Kontakt und so. Und Kovac und Hasenhüttl hätten sich da auch kennengelernt, hat Hasenhüttl dann erzählt. Ist das ein bisschen so, wenn man eine Freundin hat, aber sich parallel mit einer anderen Frau datet? Kann man das vergleichen oder bin ich da jetzt ein bisschen zu streng?
Nee, wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite muss man dann ja auch sagen, dass dieses Geschäft ja auch genauso funktioniert. Und ich finde, das klingt jetzt ein bisschen so, wie wenn man als älterer Mann sagt, so ja, die jungen Leute, die machen ja alle irgendwie mal was mit dem Handy. Also das klingt so, finde ich so, ja, da man wundert sich jetzt darüber oder rollt mit den Augen. Aber nein, genauso ist es ja. Und genauso weißt du, glaube ich, auch schon als Spieler, dass wenn der Trainer kommt, und damit meine ich jetzt nicht nur Max Kruse, der sich ja auch sehr auffällig zu Niko Kovac geäußert hat, sondern ich glaube, du weißt ganz genau, alles klar, das ist irgendwie so ein Trainer, der kommt jetzt neu bei uns in den Verein und ich bin eher so der Typ und der andere ist eher so der Trainingsweltmeister und der steht mehr auf die Typen oder mehr auf denjenigen, dass du dann weißt, okay, das kann in die Richtung laufen oder in die Richtung laufen. Und ich glaube, dieses Business ist halt so unfassbar schnelllebig und so unfassbar versaut, dass du dann vielleicht als Sebastian Schinzilord auch sagst, okay, ja, das könnte vielleicht mal einer sein, wenn wir Bedarf haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich automatisch Niko Kovac schon mit so einer Art Countdown ausstatte, sozusagen noch so und so viele Monate bis Ralf Hasenhüttl. Aber schon, dass du sagst, alles klar, das hat gevibed, wie wir jungen Leute hier in der Podcast-Szene sagen. Und deswegen könnte ich mir den durchaus vorstellen. Und ja, dass er es auch schon gezeigt hat, dass er ein guter Trainer sein kann, das ja, hat er in Leipzig und auch beim FC Southampton unter Beweis gestellt.
Und beim FC Ingolstadt. Ja, völlig klar, das war jetzt auch ein bisschen überzogen. Du brauchst als Manager immer eine Schattenmannschaft, falls Vertragsverlängerung oder Spielerverpflichtung nicht zustande kommen, dann brauchst du ein Backup und so ist es bei Trainern auch und macht ja Sinn, den Kontakt zu halten. Jetzt kommt eine Geschichte, die ist wirklich wahr. Ich war ja vorgestern bei den Wölfen und gestern auch. Ich war gestern im Wildpark Lüneburger Heide. Da gibt's verschiedene Wölfe, unter anderem auch den Polarwolf, der ist ganz weiß. Und im Wildpark Lüneburger Heide haben die Wölfe geheult. Ja. Das liegt doch daran, dass der VfL Wolfsburg Niko Kovac entlassen hat. Ich kann es mir nicht anders erklären. Die haben geheult, nicht nur einmal. Ein Wolf hat angefangen, die anderen Wölfe haben nachgemacht. Da ging so ein durch den Wildpark. So groß ist der Einfluss des VfL Wolfsburg inzwischen.
Ja, wie haben die gemacht? Okay, an dieser Stelle tut es mir wirklich leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Möchtest du eigentlich eine Paulaner Spezi mit Zucker oder ohne?
Ohne.
Okay, guck mal hier, gib das zu. So eine Paulaner ohne. Ey, ohne Witz, ich nasche momentan wirklich, ich glaube, seit Monaten gar nicht mehr. Jetzt habe ich für dich diese englischen Weingummi und so weiter und so fort auf den Tisch geholt und diese Nüsse. Ich musste vorhin noch mal ganz kurz zu dem Supermarkt meines Vertrauens, weil ich die erste Portion Nüsse, die ich dir gekauft hatte, schon aufgefressen habe. Und jetzt esse ich hier die ganze Zeit diese englischen Weingummi und du langst da gar nicht hin. Was ist da eigentlich los bei dir?
Naja, ich bin ja, nee, ich bin Podcast-Profi. Wenn ich jetzt was im Mund habe, was so diese Geräusche macht, dann ist das für die Zuhörerinnen und Zuhörer kein Hörvergnügen. Okay. Ist es ja so kaum, aber dann noch viel weniger. Und das möchte ich vermeiden.
Das möchte ich auch vermeiden. Ich möchte übrigens euch bei der Stange halten, denn die Podcast-Profis wissen natürlich auch, wie so ein gut gemachter Teaser funktioniert. Nicht die drei Lieblingshits nach Wetter und Verkehr, sondern am Ende gibt es noch die Möglichkeit für euch, und zwar haben wir sehr, sehr viele Zuschriften bezüglich der Anstoß-Kult-Tasse bekommen, gibt es für euch die Möglichkeit, dieser ein Stück näher zu kommen. Und außerdem wollen wir natürlich auch am Ende dieser Folge nochmal darauf eingehen, was ihr uns alles geschrieben habt anlässlich des 4. Geburtstages, weil da war wirklich ganz, ganz viel Mist dabei, aber die zwei guten werden wir trotzdem auch noch vorlesen. Nein, da war ganz, ganz viel Tolles dabei und ich finde, das hat es nochmal verdient, dass es hier erwähnt wird in diesem großartigen Podcast. Ja?
Können wir auch jetzt machen, oder? So ein kleines Break. Hast du Lust, das jetzt schon vorzulesen? Dann kann ich in Ruhe hier Paulana Spezi Zero trinken. Du liest das vor. Ich kann währenddessen vielleicht sagen, worüber wir noch sprechen wollen. Kann es sein, dass es heute neben der Kultrubrik noch das Comeback einer zweiten Kultrubrik gibt?
Das kann sein. Das ist quasi so wie die DHL-Packstation im Kiosk. Das ist ein Shop, aber zwei Möglichkeiten.
Und wir reden noch über den DFB-Kader, über den ja schon viel geredet wurde, aber wir haben unseren Senf noch nicht dazu gegeben. Wir könnten auch noch über das pink-lila-farbene Auswärtstrikot reden. Und dann, während du noch die Kultrubrik suchst, mein Back, dein Back, Karabak, willst du noch was zur Werkself sagen? Du warst ja da beim Europa-League-Spiel.
Ja, also das möchte ich tatsächlich gerne nochmal machen. Und zwar einfach nur, weil ich nachhaltig von der Stimmung im Stadion beeindruckt und auch ein Stück weit begeistert war. Ich meine, ja, weil...
Das sagt er und lacht nicht mal.
Nein, ja, genau. Das ist so ein bisschen natürlich Wolfsburg-esk und vielleicht auch etwas Hoffenheim-esk. Achtung, der Satz ist noch nicht fertig. Aber bei Leverkusen merkst du logischerweise jetzt in diesem letzten Drittel der Saison, dass da einfach eine absolute Euphorie in dem Stadion herrscht. Das Stadion war ausverkauft und übrigens auch der Gästeblock, also die Aserbaidschanis haben da auch das ganze Ticketkontingent ausgenutzt und da hin und wieder mit irgendwelchen Taschenlampen und lautstarker Unterstützung ihre Mannschaft supportet. Und ich meine, das war ja wirklich auch im Hinspiel so, dass diese lange Serie, jetzt klingt fast wie Felix Magath, aber dass diese lange Serie zu reißen drohte, und zwar an Spielen ohne Niederlage. Und dann hat ja Patrick Schick am Ende im Hinspiel noch zum 2-2 in der Nachspielzeit getroffen. Und dann lag ja Leverkusen im Rückspiel auch 0-2 zurück. Und du hattest überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendeiner oder irgendeine im Stadion daran zweifelt, dass Leverkusen eine Runde weiterkommt. Und ich meine, die Zeit lief und die Uhr, the clock was ticking, weißt du, das hast du schon gemerkt, da läuft jetzt die Zeit ab und draußen dirigierte Xabi Alonso, setzte sich dann natürlich in seinem klassischen Italiano-Schick, auch wenn er in Spanier ist, aber im Italiano-Schick-Outfit dann zwischendurch immer wieder auf die Bank, hat dann gewechselt, hatte ja auch ein bisschen unkonventionell die Startelf verändert, unter anderem mit Grimaldo draußen und auch in der Innenverteidigung Tah erstmal draußen. Und
das ist der zweite Anzug.
Genau, und da hat er gesagt, so, das mache ich jetzt mal so im Rückspiel. Und dann hat er da nochmal kräftig durchgewechselt. Und dann fiel das 1-2, dann fiel das 2-2 und dann ja sogar tatsächlich noch in der 97. Minute das 3-2. Und du hattest wirklich das Gefühl, also natürlich auch danach, aber auch irgendwie währenddessen, dass Leverkusen unbeatable ist. Also natürlich hast du jetzt noch immer Mannschaften im Wettbewerb wie unter anderem Liverpool, wo alle sagen, das ist der große Top-Favorit auf den Gewinn der Europa League. Aber dieses Leverkusen und auch mit dieser Stimmung und auch mit dieser Lautstärke und fast schon so ein bisschen Englisch. Viele Fans sind während der Begegnung, obwohl sie einen Sitzplatz hatten, stehen geblieben und haben die Mannschaft lautstark unterstützt. Also das hat echt Spaß gemacht. Und vor allen Dingen auch die Mannschaft, wie sie Fußball spielt. Und sie hat da sogar noch einiges ausgelassen. Also zum Beispiel Florian Wirtz hat jetzt gar nicht so ein Mega-Spiel gemacht. Aber wenn du da siehst, wie Xhaka da dirigiert, der ja im Hinspiel auch erstmal draußen gelassen wurde. Und ja, wirklich sehr beeindruckend, muss ich schon sagen.
Deswegen steht ja Brian the Lion auf dem Tisch. Jetzt verstehe ich das. Das ist gar nicht das Kuscheltier vom Hamburger Dom. Das ist das Bayer-Maskottchen. Darf man eigentlich noch die Werkself sagen oder sagt man mittlerweile die 90er? Weil Leverkusen ja so oft nach der 90. Minute trifft.
Wie heißen die denn jetzt?
TSV Bayer nach 90er Leverkusen. Ja, auf jeden Fall.
38 Spiele, ungeschlagen.
Bitte für die Freunde der Statistik an dieser Stelle liebe Grüße. Ja, wir hatten unter der Woche Geburtstag und viele von euch, die uns oder Anstoß bei Instagram folgen, haben auf viele Dinge reagiert und unter anderem auf die Frage, wie zu Anstoß gekommen. Der eine hat dann so kultig geschrieben, per Bus und unter der Bettdecke hört er uns heimlich. Dann schreibt hier auch noch jemand durch einen gewissen Vorgänger-Fußball-Podcast, Zwinker-Auge. Hier schreibt noch jemand, und zwar Brigitte, am 4. Mai 2020, Daniel Thune war euer Gast und dann ist sie bei uns hängen geblieben. Wegen dem Interview mit Ole Werner schreibt ihr und wegen der Wortspiele. Einer schreibt auch mit dem Fahrrad, kommt er hierher. Wer könnte das denn gewesen sein? Weiß ich auch nicht.
Ich nicht.
Nee, du natürlich nicht.
Ich fahre mit dem Auto.
Du bist
so weit weg mittlerweile.
Stefan hat geschrieben, ganzseitige Werbeanzeigen in allen deutschen Leitmedien über einen Ball für zwei. Was war das denn noch? Weiß ich auch nicht. Und dann schreibt noch jemand, Langeweile zu Corona, Pausenfüller. Ich blätter noch mal ein bisschen vor. Genau, das war ein guter Pausenfüller. Ne? Damals, als Corona war, haben wir gesagt, so komm, dann machen wir doch mal einen Kult-Podcast, der euch nie wieder loslässt. Und dann haben wir auch noch mal gefragt, warum ihr diesen Stuss, diesen Kult hört. Dankeschön, weil ihr die coolsten Typen seid. Aber das wussten wir natürlich schon vorher. Wir wollten wissen, warum ihr diesen Podcast hört, um vorher zu wissen, wie der nächste Spieltag ausgeht. Hier, wie gesagt, einer schreibt wegen Udo. Weil es ein guter Podcast ist, vielen Dank. Wir haben euch auch lieb, wegen der sympathischen Kerle und des unverwechselbaren Humor. Einer schreibt hier wieder, weil ich vertraglich dazu verpflichtet bin. Wer könnte das denn gewesen sein, der mit dem Fahrrad hierher kommt? Weil die Balance zwischen Fußball und Humor genial ist. Einer schreibt, wie gesagt, frage ich mich manchmal auch. Ich brauche euer Fachwissen, um im Tippspiel mit der Familie zu glänzen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, wir haben das jetzt nicht vorgetragen, um uns selbst zu beweihräuchern.
Doch.
Genau, doch. Eigentlich doch. Und ich finde, wir machen trotzdem noch so einen kleinen Cliffhanger, was es mit der Anstoßtasse auf sich hat. Denn ich habe da eine richtig gute Idee. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie nicht mit Michael Augustin abgesprochen. Deswegen guckt er mich die ganze Zeit mal fragend an.
Er hat nicht mal alle Tassen im Schrank, glaube ich.
Ja, stimmt.
Jetzt können wir noch, weil okay, wir ja zwei Kultrubriken haben, vielleicht die erste schon machen, die zweite noch ein bisschen in der Hinterhand halten und hinten raus sprechen wir über den DFB. Ist ja Länderspielpause, ne? Was hältst du davon, wenn wir mit der ersten Kultrubrik jetzt um die Ecke kommen?
Definitiv sollten wir machen. Ich kann auch noch nicht versprechen, ob wir so wie unsere Instagram-Fans gesehen haben, auch noch mal meine kleine Schwester einbauen, die ja als SV Elversberg-Reporterin am vergangenen Wochenende im Stadion war und im Gegensatz zu mir beim Holstein-Spiel auch mit einer warmen Wurst wieder nach Hause gefahren ist. Obwohl mit der warmen Wurst ist jetzt nicht ihr Partner gemeint, der ist auch sehr nett. Also liebe Grüße an, das ist jetzt auch kein Witz, wir Kieler suchen natürlich nach dem Vornamen des Partners auch entsprechenden aus. Kilian heißt er, das ist kein Witz. Aber liebe Grüße an meine kleine Schwester und natürlich ist er nicht die Wurst, aber sie hat ein Würstchen bekommen im Stadion und hat uns natürlich auch mit Videos versorgt. Also in Zukunft nach wie vor für Anstoß News HD meine kleine Schwester aus ihren und euren Stadion der ersten und zweiten Liga.
Ja, wir sind inzwischen so erfolgreich, dass unsere Familienmitglieder mit uns arbeiten müssen. Jetzt aber Mats ab für die erste Kultrubrik.
Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kultrubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeilen. Orakel, 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 Orakel.
Wer kennt es nicht? Wir sagen euch jetzt schon die Schlagzeile nach einem Fußballspiel, die ihr am darauffolgenden Tag in der Zeitung lesen werdet. Wir sprechen über die Champions League Viertelfinals. Der FC Bayern hat es mit dem FC Arsenal zu tun. Borussia Dortmund muss gegen Atletico Madrid antreten. Die Hinspiele sind am 9. und 10. April. Die Bayern spielen erst in London und Dortmund spielt erst in Madrid. Und Fabian sagt mir jetzt seine Schlagzeile nach dem Spiel oder nach dem Duell zwischen dem FC Arsenal und FC Bayern. Bitteschön.
London Schmolling. Arsenal staunt über Tuchel-Taktik. Also die schmollen, ne? Und Tuchel coacht sie aus. Und entsprechend gewinnt der FC Bayern mit 1-0. Große Fragezeichen über den Köpfen der Londoner. Und das lesen wir in der Bild-Zeitung.
Okay.
Und du?
Meine Schlagzeile ist ein bisschen pessimistischer aus Münchner Sicht. Die Schlagzeile bezieht sich also auf die 180 Minuten, auf Hin- und Rückspiel. Peng, 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 die Gunners zerschießen letzten Titeltraum der Bayern. Das schreibt die Münchner TZ. Peng, 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 die Gunners zerschießen letzten Titeltraum der Bayern.
Mit welchem Spiel machen wir weiter? Das darfst du dir aussuchen.
Naja, mit dem, was noch übrig bleibt. Atletico gegen Dortmund.
Ach so, ich dachte, wir hätten alle. Hast du nur die Deutschen?
Ich habe nur die Deutschen.
Ja, dann kriegst du gleich noch zwei Zugaben von mir. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben bis zum Ende gemacht. Okay, erst Griezmann, dann Griesgram. Terzic flucht über Witzelfmeter. Also Antoine Griezmann sorgt für das 1-0 in diesem Spiel. Ob das das Hin- oder Rückspiel ist, das müsst ihr euch selber aussuchen. Also erst Griezmann, dann Griesgram. Terzic flucht über Witzelfmeter.
Das ist witzig. Meine Schlagzeile lautet: Dortmund ist Reus. BVB Routinier vergibt Matchball gegen Madrid. Dortmund ist Reus. BVB Routinier vergibt Matchball gegen Madrid. Das lesen wir im Reviersport.
Okay. Okay. Ich habe für das Spiel Real Madrid gegen Manchester City. Hast du, glaube ich, nichts, ne, Michael?
Mir fällt schon mal was rein.
Okay, da habe ich Italien für Madrid. Hauptsache Mailand.
Hä? Okay.
Endspiel also für Real Madrid, weil sie sich am Ende nach Hin- und Rückspiel durchsetzen gegen Manchester City. Und dann habe ich noch einen. Holstein Kilian. Mbappé zaubert wie Störche beim 4-0 über Barca.
Da musst du erst mal sagen, gegen wen, also Paris Saint-Germain spielt gegen den FC Barcelona. Ja. Da lautet meine Schlagzeile: Paris, Athen, auf Wiedersehen. Mbappé scheidet aus oder sowas. Und beim anderen muss irgendwas mit Kroos sein. Da fällt mir gerade nichts ein. Ich weiß gar nicht mal, wie das Spiel hieß. Real Madrid gegen Manchester City. Ja. Vom Klang her eigentlich eines Endspiels würdig. Ne?
Ja. City am Fenster, Kroos dabei. Weil die können nur zuschauen, verstehst du?
Ich glaube, wir sollten das mit dem Schlagzeilen-Orakel jetzt lassen. Aber Kroos ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Denn Toni Kroos, der wird ja in den kommenden Tagen, heute ist übrigens Montagabend, der 18. März, er wird ja diese Woche noch sein Comeback geben, nach 990 oder noch mehr Tagen Abwesenheit, sein Comeback geben für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Lass uns über den DFB-Kader mal sprechen. Ja. Deutschland spielt ja am Samstag in Lyon gegen Frankreich und dann nächste Woche Dienstag in Frankfurt gegen die Niederlande. Wir müssen nicht nur über Toni Kroos sprechen. Lass uns grundsätzlich mal über den Kader sprechen. Undav, Anton Mittelstädt, Maxi Mittelstädt, herzlichen Glückwunsch, der wird heute 27. Bayer, Beste und Pavlovic sind zum ersten Mal dabei. Pavlovic ist heute Montag noch nicht dabei. Wegen eines Infektes hat er noch nicht die Reise ins Teamquartier nach Neu-Isenburg angetreten. Aber Undav, Anton, Mittelstädt, Bayer, Beste und Pavlovic, 6 neue etablierte Spieler wie Hummels, Goretzka, Gnabry, Süle. Und jetzt kommt ein kleiner Gedankenstrich. Hofmann, Duxch und Trapp, nicht ganz so etabliert, aber auch nicht dabei, sind nicht dabei. Sané auch nicht, aber der ist gesperrt. Wie findest du die neue Nagelsmannschaft?
Ich bin natürlich enttäuscht, dass Kevin Behrens nicht dabei ist. Aber ansonsten würde ich sagen, ist erstens natürlich jetzt wirklich langsam Undav der Welten Lohn. Und nein, also Julian Nagelsmann hat ja schon sehr, sehr viel Lob dafür bekommen. Also Lothar Matthäus hat ihn gelobt und andere Expertinnen und Experten haben ihn dafür gelobt. Warum haben sie ihn gelobt? Weil er es wohl jetzt wirklich so handhabt, dass er die formstärksten Spieler nominiert. Also jene, die aktuell bei ihrem Verein entweder auftrumpfen oder ja, die es gerade irgendwie zuletzt gezeigt haben, die auf jeden Fall eine starke Form haben. Und wie sagt man so schön, er macht vor Namen nicht Halt. Klammer auf, Klammer zu, Thomas Müller. Also Thomas Müller ist am Start, aber wie du schon gesagt hast, Hummels, Schlotterbeck, gut, Hummels hat jetzt auch eine schwache Rückrunde gespielt. Schlotterbeck ist momentan nicht mehr im Einzugsgebiet der Nationalmannschaft, zumindest vorübergehend nicht. Warum, weiß man auch nicht, ob da tatsächlich nur die Leistung eine Rolle spielt oder vielleicht auch irgendwie mal eine andere Geschichte gab. Sei es drum. Ich finde, das hat sehr, sehr viel Mut und letztendlich ist es das, was viele der häufig zitierten 85, 88, wie auch immer, Millionen Bundestrainer gefordert haben, dass er endlich mal die formstärksten Spieler nominieren soll. Das, was Jogi Löw, was Hansi Flick auch lange nicht gemacht hat, sondern häufig eben an Namen festgehalten, an gewissen Strukturen festgehalten. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass ein Formverlauf wechselhaft ist. Also gerne vielleicht auch mal wie eine Sinuskurve funktioniert, eine Saison. Oder anders gesagt, die Spieler in der Fußball-Bundesliga oder wo auch immer sie spielen, Antonio Rüdiger auch in Spanien oder Kai Havertz in England, die Spieler haben selten über eine gesamte Saison die gleiche Form. Leroy Sané kann da auch ein Lied von singen. Und wenn du halt immer nur die formstärksten Spieler nominierst, läufst du natürlich auch Gefahr, dass du nie ein eigentliches Gerüst oder einen eigentlichen Kern bilden kannst. Auf der anderen Seite bringst du natürlich relativ viel frischen Wind rein. Und ich glaube, genau dazwischen ist dieses Spannungsverhältnis, dass du auf der einen Seite, glaube ich schon, ein Gerüst brauchst und nicht nur sagen kannst, wir kommen zu diesen alten Tugenden zurück, Deutschland ist eine Turniermannschaft und wir machen jetzt hier ein Trainingslager und sehen das hier als EM-Projekt, auch wenn das sicherlich im Raum steht, weil Julian Nagelsmann ja auch schon bei anderen Vereinen gehandelt wird und er selber ja sogar gesagt hat, wenn er ein attraktives Angebot bekommt für die Zeit nach der EM, kann er sich das auch vorstellen, woanders hinzugehen. Aber wenn man sich jetzt mal diesen Kader anguckt, finde ich ihn sehr, sehr spannend. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass man mit Jan-Niklas Beste jemanden hat, der sehr, sehr starke Standards treten kann. Ich finde es konsequent, dass wenn man Marvin Ducksch und Kevin Behrens nominiert, dass man auch mal Maximilian Bayer mitnimmt mit seinen, glaube ich, jetzt 12 Toren in der Bundesliga und seinen 21 Jahren. Und ja, alles andere wird sich so ein bisschen drumherum zeigen, ob jetzt Maximilian Mittelstädt noch die echte Größe wird im Team der Nationalmannschaft, glaube ich nicht. Und da finde ich auch konsequent. Und wenn man den VfB Stuttgart am vergangenen Sonnabend bei Hoffenheim gesehen hat, dann ist es momentan mit Bayer Leverkusen die Mannschaft, die den attraktivsten Fußball spielt.
Ja, absolut. Du hast vieles richtig gesagt. Ich finde auch keine so großen Überraschungen dabei. Also Mats Hummels hat zum ersten Mal jetzt am vergangenen Wochenende wieder in der Startelf gestanden. Gestern beim 3-1 gegen Frankfurt war ja auch gleich Torschütze. Dass der dann für die Nationalmannschaft gerade keine Rolle spielt, kann ich absolut verstehen. Schlotterbeck ist ein Risikofaktor gewesen in vielen Länderspielen, hat auch gestern wieder einen krassen Fehler gemacht. Goretzka war bei den Bayern auch lange raus. Gnabry kommt aus einer langen Verletzungspause. Pavlovic hat Goretzka, ich will nicht sagen, den Rang abgelaufen. Sie haben ja beide gemeinsam zuletzt für den FC Bayern gespielt. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat mit vielen Spielern, vielleicht auch mit einem Goretzka, mit einem Hummels, mit einem Gnabry gesprochen und hat gesagt, passt auf, so und so sehe ich eure Rolle in der Nationalmannschaft. Ihr werdet bei mir keine klassischen Startelf-Spieler sein. Nehmt ihr die Rolle an, macht ihr mit, obwohl ihr vielleicht nur eingewechselt werdet oder obwohl ihr vielleicht gar nicht zum Einsatz kommt. Und vielleicht hat manch einer auch gesagt, nee, also sehe ich so nicht. Ich bin etabliert, ich möchte bei meinem letzten Turnier oder keine Ahnung, bei der EM in Deutschland habe ich den Anspruch zu spielen. Aber so ein Jan-Niklas Beste und Maximilian Bayer, im Prinzip könnte man alle anderen auch nehmen. Pavlovic, Mittelstädt, Anton, Undav, alle anderen, die zum ersten Mal dabei sind, die nehmen die Rolle natürlich an, die brennen. Und es gibt noch 4 Spiele, die beiden Testspiele in dieser und in der kommenden Woche und dann noch 2 Testspiele im Juni, unmittelbar vor EM-Beginn gegen Gegner, die noch nicht feststehen. Und dann das Turnier. Nagelsmann hat ja auch gesagt, er kann jetzt taktisch gar nicht viel machen. Er muss irgendwie versuchen, die Mannschaft zu stabilisieren. Darum wird es gehen in den Trainingseinheiten. Und er hat sich jetzt auf diesen Kader festgelegt. Und die Spieler, die jetzt dabei sind, gegen Frankreich und gegen die Niederlande, die haben natürlich einen großen Vorsprung. Die Tür ist für alle anderen noch nicht zu, aber ich kann es verstehen. Die einzige Position, und das ist wirklich die einzige, die ich nicht ganz so verstehen kann, warum ist jetzt Bernd Leno wieder dabei und Kevin Trapp nicht? Und warum ist Oliver Baumann dabei? Aber ganz im Ernst, da reden wir über den 3. beziehungsweise 4. Torhüter und bei einer EM sind ja nur 3 erlaubt. Der 3. Torhüter spielt bei keinem Turnier eine Rolle, ist dann auch egal. Also Trapp, der ja zuletzt noch im November sowohl gegen die Türken als auch gegen die Österreicher am Tor stand, ist jetzt offenbar nicht mehr gut genug, um zu den 4 besten deutschen Torhütern zu gehören. Verstehe ich nicht, aber ist auch dann ehrlich gesagt nicht so wichtig.
Ich kann mir vorstellen, aufgrund der wenigen Spiele, die du angesprochen hast, und da zähle ich jetzt sogar nochmal die USA-Reise mit, also nach Antritt von Julian Nagelsmann, dass er gesagt hat, er möchte vielleicht allen sehr guten 3., 4. Torhütern mal die Chance geben. Er hatte ja auch Blaswig, Janis Blaswig heißt er, ne?
Von Leipzig,
ja, genau. Aber der ist raus. Nein, natürlich ist er raus, aber ich wollte nur damit sagen, vielleicht hat er auch gesagt, okay, die ersten beiden sind hier soweit gesetzt, aber dahinter nehme ich auch alle mal wieder zu einem Lehrgang mit. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass er da quasi mal so Open House spielt. Und das andere mit Pavlovic, da hat er sich ja gegen eine politische Entscheidung gewehrt oder beziehungsweise sie dementiert. Da ging es ja auch darum, ich sag mal, näht man ihm jetzt die deutsche Fahne aufs Trikot oder bekommt er eine serbische? Und da hat er gesagt, so nee, das ginge da um Leistung. Da finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, klar spielt er da auf der 6 mit 19 Jahren beim FC Bayern und nicht bei irgendeinem Verein. Aber da denke ich mir so, ja, okay, den kann man jetzt ja mal mitnehmen. Ob der da jetzt unbedingt sein muss, weiß ich nicht. Wenn man das aus politischen Gründen gemacht hätte, hätte ich sogar noch mehr verstanden, dass man sagt, okay, wir machen das so wie mit Sean Dundee, nicht, dass er nachher am Ende nur für Südafrika spielt, und sondern dass er halt irgendwie nie für Deutschland spielt, aber trotzdem zumindest unseren Pass hat. Nein, aber ja, das ist so das Einzige, bei dem ich neben der Tatsache, wo du das auch recht hast, was du auch angesprochen hast, mit den Ersatztötern, Emre Can hat sich jetzt auch nicht empfohlen, ist ja auch nicht dabei. Adeyemi hat sich auch nicht mehr empfohlen, hat auch nicht mehr dabei. Moukoko sehe ich auch momentan eher in der U21-Nationalmannschaft. Also von daher alles andere, glaube ich, kann man so nachvollziehen, oder?
Ja, total. Formstärke schlägt Erfahrung. Das ist, glaube ich, so die Überschrift, die über diesem Kader steht. Und ganz witzig ist ja, da sind wir jetzt schon fast wieder bei diesem pink-lila Auswärtstrikot. Es haben ja bereits Werbeaufnahmen stattgefunden für dieses Trikot. Und in dem Werbefilm, den Adidas in Zusammenarbeit mit dem DFB produziert hat, sind Goretzka, Gnabry, Ter Stegen und Würz zu sehen. Goretzka und Gnabry werden das Trikot so schnell nicht tragen. Da frage ich mich dann immer, wenn solche Werbevideos produziert werden, ob möglicherweise vorher auch der Bundestrainer mal gehört wird. Julian, pass mal auf, diese vier Spieler haben wir vorgesehen, um in unserem kleinen Werbefilm hier mitzuspielen. Macht das Sinn oder könnte es sein, dass vielleicht einer von denen dann doch nicht dabei ist? Ich glaube, ich weiß nicht, wann der Film produziert wurde. Nagelsmann hat ja diesen Kader nicht letzte Woche Mittwoch entschieden und Donnerstag bekannt gegeben. Die Tendenz, Goretzka und Gnabry nicht mitzunehmen, die gab es ja schon länger. Und das ist immer wieder merkwürdig, dass dann solche Filmchen mit Spielern produziert werden, die es am Ende vielleicht gar nicht in den endgültigen EM-Kader schaffen.
Ja, es hat so ein bisschen diese Nutella-Boys-Vibes, ja, ne? Also, dass denn diese pinken Trikots vielleicht möglicherweise auch ein schlechtes Omen haben. So, dankeschön. Kurzen Schlaganfall überstanden, bin wieder reanimiert. Und das andere, was ich sehr smart finde, ich finde, der Deutsche Fußballbund und vor allen Dingen auch dessen Außendarstellung, da erinnern wir uns zum Beispiel auch an diese Trikots, Human Rights, die da irgendwie im Vorwege, ich war das in Augsburg, in Hoffenheim beim Freundschaftsspiel gegen, oder beim, war das ein richtiges Spiel, Länderspiel, was war das, Montenegro oder so, weißt du, diese Trikots, die sie doch damit hier Pinselrollen da vorher irgendwie noch, irgendwas mit Human Rights, whatever.
Also, ja, wenn was, Nordmazedonien, Montenegro was nicht, da dämmert irgendwas, aber ich kann es gerade nicht mehr genau.
Hätte ich mir vielleicht auch vorher nochmal Gedanken zu machen müssen, aber ich will nur damit sagen, es gab ja auch häufig Situationen, da hat sich der Deutsche Fußballbund nicht gut verkauft, und ich finde jetzt gerade in Sachen Marketing für dieses neue Trikot, und wahrscheinlich haben die da sowas geahnt, wie dass es vielleicht irgendwie da irgendwelche cringe Leute gibt oder irgendwelche gestrigen Leute, die, wie das Extra 3 vielleicht auch so schön heute dargestellt hat, die am liebsten irgendwie eine Hantel, eine Bratwurst, ein Bier und ein Ferrari auf dem Trikot gesehen hätten und gesagt hätten, ja, das ist doch mal ein richtig männliches Trikot und nicht irgendwie so ein pinker, Gay-Scheiß oder whatever, und dass sie genau gegenüber solchen Reaktionen schon vorgebeugt haben und ja diesen sehr, sehr smarten, coolen Clip auch produziert haben und finde ich irgendwie so sehr, sehr cool mit dieser aufkeimenden Kritik umgegangen sind. Und ich finde auf der einen Seite, also es muss jetzt irgendwie gar nicht die Farbe sein, ich finde einfach, dieses Trikot ist stylisch, aber das ist halt auch nur meine Meinung, ich akzeptiere auch alle anderen Meinungen, aber ich finde vor allen Dingen den Umgang mit dieser aufkeimenden Kritik irgendwie sehr smart weggebügelt. So, das ist auch ein Deutschland-Trikot. Und das hätte ich dem DFB ehrlich gesagt gar nicht zugetraut, und da war ich positiv überrascht.
Du musst, glaube ich, nochmal für einige erklären. Also der DFB hat einen Film produziert und hat quasi schon Reaktionen vorher geahnt und vorausgesetzt, die es nach Veröffentlichung dieses pink-lila-farbenen Trikots geben würde. Richtig zusammengefasst?
Genau, also dieser Spot, der zeigt quasi so ganz schnell im Zeitraffer aufploppende Reaktionen, Kommentare, die man aus den sozialen Medien kennt, bei X oder bei Instagram, bei Facebook, und die werden dann halt auch so mit Computerstimmen nachgesprochen, so sieht doch nicht so ein Trikot aus, das ist doch nicht Deutschland, das ist doch irgendwie das was, aber wer hat sich denn dabei das gedacht? Also eine typischen Hate-Kommentare, die ploppen nacheinander auf, und dann sind unter anderem Florian Wirtz dabei und die sagen dann so sinngemäß, doch, das ist irgendwie auch Deutschland, das ist unser Trikot, und dahinter stehen wir sinngemäß, und ich finde das einfach sehr smart, und das, wie gesagt, ich finde so mit Kritik oder mit vielleicht auch Shitstorms ist der DFB manchmal irgendwie uncool oder unvorbereitet vielleicht umgegangen, so kann man es vielleicht sagen, und in diesem Fall hat er sich anscheinend sehr gut beraten lassen.
Also gefällt dir das Trikot auch, optisch?
Ich habe nicht den Anspruch, dass es mir immer richtig gefallen muss. Also deswegen will ich nur sagen, habe ich auch eine...
Aber wie findest du
es? Sag ich dir sofort. Deswegen habe ich so eine relativ hohe Messlatte, es jetzt zu kritisieren. Oder ich kann es vielleicht auch einfach akzeptieren. Ich frage mich so, was war sonst immer so die Alternative? Sonst war es irgendwie immer grün und so. Und ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Aber ich bin aber auch selber so ein Typ, dafür lachen mich viele Menschen im Sommer aus. Ich habe selber manchmal so einen Hang, weiß ich nicht, mal so eine rosa Jacke oder irgendwie was, oder weiß ich nicht, eine roséfarbene kurze Hose anzuziehen. Jetzt denkt ihr, habt ihr ein völlig falsches Bild. Jetzt habt ihr so einen Sylt-Aperol-Trinker irgendwie gerade im Kopf mit so einem Kampenknoten um den Hals, ne, mit so einem blauen Kaschmir-Pullover.
Und Rosé im Glas.
Ja, Urlaub im Glas. Nee, so nicht. Also ich finde das absolut okay, ja. Ich bin kein Mega-Fan, würde es mir auch nicht bestellen, aber ich finde es okay. Und du?
Die grünen Auswärtstrikots, ja, die gab es auch, aber zuletzt waren die oft schwarz, und erinnere dich an 2014, das Auswärtstrikot bei der WM in Brasilien. Da hat man ja das Trikot an die Farben des beliebtesten und bekanntesten brasilianischen Vereins angelehnt, Flamengo Rio de Janeiro. Rot, schwarz, weiß waren da die Farben. Das war ein Coup, weil somit hat sich Deutschland alleine wegen dieses Trikots auch bei einigen brasilianischen Fans beliebt gemacht. Ich weiß nicht, ob das nach dem 7-1 dann immer noch so war, aber auf jeden Fall hatten viele Brasilianer wahrscheinlich wegen dieses Trikots das deutsche Team als Zweitteam. Ich finde das Trikot an sich auch völlig okay. Ich bin allerdings bei Trikots ziemlich konservativ. Also ich finde es immer blöd, wenn feste Farben, also wenn ich jetzt bei meinem Lieblingsverein bleibe, St. Pauli, braun, weiß, rot sind die Farben. Der HSV spielt in rot und mit roten Stutzen und mit weißen Trikots, und schwarz, weiß, blau sind die Farben. Bei Holstein Kiel ist blau und weiß und rot dabei. Ich finde es grundsätzlich doof, wenn Vereine dann plötzlich Trikots, um jetzt bei diesem Verein zu bleiben, oder lass uns beim Verein Holstein Kiel bleiben, blau, weiß, rot, wenn ein Trikot jetzt plötzlich gelb-grün ist oder so. Was es ja auch ganz oft gibt. Da gibt es ja ein Ausweichtrikot oder ein Auswärtstrikot. Und das finde ich doof. Also ich finde, man sollte die Farben, die es gibt, dann auch jedes Mal wiederfinden in den Trikots. Und Fußballfans sind da gar nicht so sehr experimentierfreudig. Bei der Nationalmannschaft ist es in diesem Fall was anderes, weil dieses klassische Grün, das war auch das erste Auswärtstrikot, das ich wahrgenommen habe. Die erste WM, die ich so ein bisschen verfolgt habe, war die 1986. 1990 weiß ich viel mehr, aber 1986 habe ich auch ein bisschen was mitbekommen. Da hat Deutschland beispielsweise im Finale gegen Argentinien in grünen Trikots mit 2-3 verloren. Da ist mir zum ersten Mal dieses grüne Ausweichtrikot oder Auswärtstrikot zum ersten Mal aufgefallen. Grün ist es ja schon lange nicht mehr, aber wenn die Deutschen jetzt bis 2022 immer grün gehabt hätten und jetzt damit um die Ecke kämen, dann hätte ich ein Problem damit gehabt irgendwie. So finde ich es konsequent. Es gab ja zuletzt keine klassische Ausweichfarbe. Aber grundsätzlich, wenn das Trikot meines Lieblingsvereins wäre, hätte ich gesagt, boah, da fehlen mir aber die Vereinsfarben. Die hätte ich gerne schon im Trikot. Da bin ich so ein bisschen konservativer.
Also halten wir fest, außer bei Frauen und Autos ist neu nicht immer gleich gut. Nein, das sagt Stromberg, kleiner Spaß am Rande. Okay, kann ich auch verstehen. Ist ein Argument, das ich auch zählen lasse. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ach, wenn man mal was Neues wagt. Man geht ja halt auch irgendwie mit der Zeit. Ja, okay. Kommen wir jetzt schon zur Anstoßtasse oder haben wir noch ein Thema? Oder haben wir jetzt die Kultrubrik? Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas noch vergessen? Wir haben in dieser Folge vielleicht auch ausnahmsweise mal ein bisschen bewusst nicht so viel über den FC St. Pauli und Holstein Kiel gesprochen. Das haben wir in den vergangenen Folgen schon sehr, sehr viel gemacht, oder?
Absolut. Und es hat sich da ja auch nicht so viel getan. Es haben ja wirklich alle drei, also auch der HSV, über den wir zuletzt auch oft gesprochen haben, gewonnen. Das Tabellenbild ist unverändert. Die zweite Liga lassen wir mal zweite Liga sein. Und ja, wir können über die Tasse sprechen. Oder willst du die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen auf die Folter spannen? Hinten raus dein Geheimnis mit der Tasse auflösen? Komm, das machen wir so. So machen das, glaube ich, auch Profis, die ein Produkt verkaufen wollen, aber wir wollen es ja gar nicht verkaufen. Oder wir wollen es verschenken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was du mit der Tasse vorhast. Wir machen jetzt die andere Kultrubrik. Los geht's.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Nach wie vor ein Evergreen.
Immer wieder gut. Ja. Siehst du, dass ich die Aufstellung des VfL Wolfsburg vom 16. März hier habe?
Wusstest du, dass Finn Dahmen mit dem zweiten Namen Gilbert heißt?
Nee, wusstest du, dass Cedric Cesiger Adrian heißt mit zweiten Vornamen oder Kevin Paredes heißt Kevin Alexander Paredes? Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich die Aufstellung mitgenommen habe. Die Aufstellung dient als Schmierzettel. Auf der Rückseite sind meine Notizen für meinen Beitrag zur Kultrubrik. Das heißt aber nicht, dass ich anfangen soll. Ich kann, aber ich muss nicht.
Doch, fang mal an.
Ich möchte mit dir ein Spielchen spielen. Wolf oder Wolf im Schafspelz? Es geht darum, dass der VfL Wolfsburg einen neuen Trainer hat. Niko Kovac ist Vergangenheit, Ralf Hasenhüttl ist die Gegenwart und auch die Zukunft, eine glorreiche Zukunft wahrscheinlich. Ich werde dir ein paar Namen vorlesen und du sollst mir sagen, war dieser Mensch, es sind ausschließlich Männer, war dieser Mann schon mal VfL Wolfsburg Trainer? Wolf oder Wolf im Schafspelz? Er war es eben nicht.
Ja.
Eigentlich ein ziemlich simples Spiel. Wir fangen an mit Guy Siddings.
Ja, der war Wolf.
Guy Siddings, Wolf im Schafspelz, hat nie den VfL Wolfsburg trainiert.
Echt? Habe ich den mit Erik Geretz verwechselt?
Ja, das wäre der zweite, der jetzt käme. Okay. Aber die Frage hast du ja beantwortet. Okay. Erik Geretz war Trainer von April 2004 bis Mai 2005. Ist eine Weile her. Andries Jonker.
Ja, der war mal Trainer. Der hat auch mal hier in Hamburg gewohnt und war immer im selben Café, in dem ich auch war, als ich hier nach Hamburg gezogen bin. Ganz sympathischer, bescheidener Typ.
Andries Jonker hat in Hamburg gewohnt? Den verwechselst du mit Bert van Marwijk wahrscheinlich, ne?
Nee. Also, nur weil ich gerade eben einen verwechselt habe, ist es nicht, dass ich gänzlich nicht weiß, wer was ist. Das war wahrscheinlich dann nach der Zeit beim VfL Wolfsburg. Der hat in Hamburg gewohnt, ganz sicher.
Das ist stark. Also Andries Jonker ist der ehemalige Assistent von Louis van Gaal.
Genau, der sieht so ein bisschen aus so wie eine Mischung aus Ivica Olic, aber mit der Frisur von Nick Carter von den Backstreet Boys.
Ja, das ist Andries Jonker. Der war Trainer in Wolfsburg von Februar 2017 bis September 2017. Alexander Zorniger.
Der war nicht Trainer beim VfL Wolfsburg, also ein Wolf im Schafspelz.
Richtig. Lorenz Günther Köstner.
Der war natürlich Trainer beim VfL Wolfsburg.
Du musst das Jahr jetzt nicht
sagen. Okay. Aber nach Geretz, oder?
Nach Geretz, er war zweimal Trainer in Wolfsburg, wurde jeweils vom Trainer der zweiten Mannschaft interimsmäßig hochgezogen zur Bundesligamannschaft. Von Januar 2010 bis Juni 2010, also da hat er dann die Saison 2009, 2010, die Saison nach der Meisterschaft zu Ende gemacht, da wurde er Nachfolger von Armin Fee und dann war er nochmal Trainer von Oktober 2012 bis Dezember 2012. Der nächste, Bert van Marwijk.
Bert van Marwijk war, nee, war nicht Trainer beim VfL Wolfsburg.
Das stimmt, er war Trainer beim HSV, aber sein Schwiegersohn Marc van Bommel war mal Trainer beim VfL Wolfsburg. Steve McLaren, der ehemalige englische Nationaltrainer.
Ja, der war auch mal Trainer beim VfL Wolfsburg.
Das stimmt. Von Juli 2010 bis Februar 2011. Pierre Littbarski.
Pierre Littbarski war auch mal Übergangstrainer.
Genau, für einen Monat. Von Februar 2011 bis März 2011. Also er war Nachfolger von Steve McLaren. Drei habe ich noch. Jos Luhukay.
Jos Luhukay war nie Trainer in Wolfsburg.
Richtig. Jürgen Röber.
Jürgen Röber. Hertha BSC.
Nicht zu verwechseln mit Klaus Matula. Ich finde, die haben Ähnlichkeit.
Ja, ich glaube, er war auch Trainer beim VfL Wolfsburg.
Du glaubst richtig. Von März 2003 bis April 2004. Und der Name passt perfekt. War er ein Wolf oder war er ein Wolf im Schafspelz? Oder trägt er seinen Wolf nur im Nachnamen? Wolfgang Wolf.
Ja, Wolfgang Wolf war natürlich der Aufstiegstrainer.
Das ist falsch.
Was war Willi Reimann?
Das war Willi Reimann. Okay. Aber Wolfgang Wolf, der war lange Trainer bei den Wölfen. Von März 1998 bis März 2003. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Das war mein Wölfe-Quiz. Wolf oder Wolf im Schafspelz? Sehr, sehr gut.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir jetzt etwas vorbereitet, da kommst du nie drauf. Und zwar, weißt du was?
Bei Holstein Kiel, da gibt es immer so ein Freundebuch, wo man sich eintragen muss.
Und weißt du was, lieber Michael? Dieses Freundebuch, das möchte ich jetzt quasi mal mit dir füllen. Liebe Brigitte, du hast letztes Mal gesagt, das war ein bisschen langarmig. Ich habe es ein bisschen abgekürzt, weil ich kann das natürlich deutlich schneller vortragen, als Michael Augustin das damals vorgetragen hat. Ich möchte dich hier in mein Freundebuch eintragen, denn das hat mir noch gefehlt. Lieber Michael, ich stelle die erste Frage. Geboren wurde ich?
In Stade.
In Stade, hast du gesagt. Meine Lieblingsrückennummer ist?
8.
Mein Spitzname ist?
Michi.
Und was ist mit Auge?
Ja, natürlich.
Aber es gibt auch Leute, die dich Michi nennen. Übrigens, dazu muss ich sagen, du hast ja eine ganz tolle Frau und die kenne ich ja auch. Und dir, also immer wenn sie mit dabei ist, dann traue ich mich nicht so richtig, ich nenne dich ja Auge. Dann traue ich mich nicht so richtig, Auge zu sagen, weil sie ja quasi auch Auge heißt. Heißt ja so wie du. Und dann ist es immer so, dann sage ich immer in ihrer Anwesenheit, ja, und dann Michi, und das ist bei mir dann immer so, das sage ich nie zu dir. Aber es gibt auch viele Leute, die dich Michi nennen, oder?
Ja, also so in ihrem Umfeld. Also wenn du Auge sagst, dann weiß ich schon, wer gemeint ist. Also ja. Du kannst dann auch Auge sagen, wenn du dich traust. Sei nicht so schüchtern. Bist du sonst auch nicht.
Wie nenne ich deine Eltern?
Michael.
Echt jetzt?
Ja.
Und wenn sie dich rufen auch? Michael!
Ja. Okay. Die haben mir den Namen ja auch gegeben. Ein übrigens total langweiliger Name.
Findest du?
Ja, Thomas, Thorsten, Stefan, Michael, das ist alles so ein Niveau. Kommt zu oft vor.
In diesem Podcast kann der Name Michael gar nicht häufig genug vorkommen. Michael, dort bin ich zur Schule gegangen.
In Fredenbeck, so heißt der Ort, aus dem ich komme, und in Stade.
Mein Lieblingsfach?
Sport, Deutsch, Geschichte.
Die coolsten Sportarten?
Fußball, Handball, Boxen.
Mein Lieblingssportler?
Früher als Kind Christian Schwarzer, da werden jetzt einige sagen, hä, wo hat der denn gespielt? War der Stürmer, war der Torhüter, war der Abwehrspieler, der war Kreisläufer, ein Handballer. Ein Handballer, der sehr, sehr viele Länderspiele für Deutschland gemacht hat. Der hat in demselben Verein gespielt wie ich. Ich war damals in der, weiß ich nicht, D-Jugend und er war so der aufkommende, talentierte Star dieses Vereins. Und der hat mir mal sein Trikot geschenkt, als er 19 oder 20 war. Das habe ich übrigens immer noch.
Das finde ich schön. Mein Lieblingsverein, apropos Lieblingssportler, hast du diesen Swag-Moment von Jackson Irvine gesehen? Also wie der da um die Ecke gestiefelt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Nationalmannschaft war oder ob es hier in Hamburg war, wo der so ein Trikot anhatte, wo vorne Opel drauf stand. Hast du es gesehen? Also unfassbar cool einfach, ne?
Ja, aber solche Fotos, du hast es bei Instagram wahrscheinlich gesehen, findet man auf seinem Profil häufiger. Ich glaube, er ist gerade in Sydney bei der australischen Nationalmannschaft. Es ist ja Länderspielpause. Ich glaube, er ist da gerade. Genau, irgendein Foto gab es da zu sehen.
Und da komme ich zu der Frage, was ist eigentlich dein Lieblingsverein, Michael?
FC St. Pauli.
Darüber kann ich lachen.
Über dich.
jetzt bewahr dir diese Antwort auf, darüber kann ich mich ärgern.
Über dich.
Das lese ich gerne.
Ich sage jetzt kein Buch, weil mir gerade keins einfällt, aber Biografien finde ich spannend. Also die inspirieren mich manchmal.
Mein größter Fußballtraum.
Ist ja gar kein Traum mehr, ne? Dass der FC St. Pauli endlich mal wieder in der Bundesliga spielt.
Aber Träume sind ja auch dazu da, dass sie irgendwann mal wahr werden. Mein größtes Fußballspiel, und jetzt sage ich bewusst auch als Fan, also du hast ja auch schon wirklich großartige Fußballspiele als Kommentator erlebt, vielleicht fangen wir da mal mit an.
Oh, das ist jetzt echt schwierig. Ich fand, was so die mediale Aufmerksamkeit anging, auch weil es in dieser Häufung noch nie vorgekommen ist, das waren so die Jahre, die vier Spiele innerhalb von 19 Tagen zwischen dem HSV und Werder Bremen. UEFA Cup Halbfinale, Pokal Halbfinale und dann noch ein Meisterschaftsspiel. Von den vieren habe ich drei reportiert und die hatten alle eine Relevanz und es gab in diesen zweieinhalb Wochen kein anderes Thema, weder in Hamburg noch in Bremen. Das war eine aufregende Zeit. Wahrscheinlich spielen die da eine Rolle. Auf die komme ich jetzt, oder die sind im Ranking auf jeden Fall weit oben. Ich habe jetzt keine Hitliste aufgeschrieben. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt ganz viele Spiele. Aber emotional, und jetzt komme ich doch ein bisschen ins Plaudern, ich war Vereinsreporter jahrelang bei Hannover 96 und hat den Verein auch begleitet in der Saison 2009, 2010. Das war die Saison, als sich Robert Enke das Leben nahm. Und der Verein ist in akute Abstiegsgefahr geraten. Und am letzten Spieltag hat sich Hannover 96 mit 3:0 beim VfL Bochum durchgesetzt. Und es waren, ich glaube, mehr als 10.096 Fans in Bochum, in diesem Stadion, das ich sehr mag. Und danach habe ich viele aufgelöste 96-Spieler gesehen. Spieler, denen Tränen aus den Augen liefen, als ich sie interviewt habe, bei denen sich eine unfassbare Erleichterung breit machte, bei denen sich eine unfassbare Anspannung löste. Das war bewegend auf jeden Fall.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dann ist irgendwie die nächste Frage danach immer gleichzeitig so leicht und locker, aber das ist vielleicht irgendwie auch ganz schön. Als Fan, wann bist du mal im Stadion gewesen und hast gesagt, so wow, wie geil ist dieses Spiel live gesehen zu haben? War das so wie bei Bayer Leverkusen gegen Karabakh? Nein, das war ja wirklich auch ein krasses Spiel, aber als Fan hast du da was noch im Hinterkopf?
Auf jeden Fall in der Saison 2005, 2006, als St. Pauli als Regionalligist, damals Drittligist, bis ins Pokalhalbfinale eingezogen ist. Das Spiel gegen Hertha BSC war unfassbar laut. Das Schneespiel gegen Werder Bremen, natürlich waren das widrige Bedingungen, aber es war eine Riesensensation. Und ich kann mich am Millerntor an ein Spiel erinnern, das war auch unfassbar laut. Das war die Aufstiegssaison von Hoffenheim. Das war so ein bisschen der, ja, Klassenkampf ist ein großes Wort, aber ja, schon auf der einen Seite der Verein, der eben ja komplett auf der anderen Seite des Fußballs steht, und dann der Commerzclub Hoffenheim mit Demba Ba und Shinedu Obasi und Ibisevic und Salihovic und so weiter. Und St. Pauli hat gewonnen und es war so laut in diesem Stadion. Das war irgendwie auch ein schönes Erlebnis.
Über die Lieblingssportler haben wir schon gesprochen, oder? Oder noch nicht?
Haben wir.
Haben wir. Siehst du, meine Ziele persönlich.
Dass ich entspannter werde, weniger gestresst und dass meine Kinder gesund und glücklich aufwachsen und ich sie so lange wie möglich begleiten darf, was ja kein Ziel ist, sondern eher so ein Wunsch. Und wenn du mich jetzt nach einem Ziel fragst, ich finde Surfen ja unwahrscheinlich geil. Das ist eine tolle Sportart, die ich viel zu spät angefangen habe. Ich würde gerne richtig gut surfen können. Ich weiß nicht, ob mir das jemals gelingen wird, aber ich finde Surfen so lässig und das macht so einen Spaß. Ich hätte Lust, besser surfen zu können.
Ja, kann ich nur verstehen. Ich finde das immer so ganz witzig. Ich bin ja, der ein oder andere hat das vielleicht auch mitbekommen, auch mal eine ganze Zeit lang nicht in Deutschland gewesen, sondern an Spots, wo man auch wahrscheinlich ganz gut surfen kann. Ich finde das immer so, wenn man aus Europa kommt, dann diese Frage so, nachdem so, wenn man so sein Surf-Level abklopft, ne, kannst du surfen? Und ich glaube, so to be honest, wie wir Weltenbummler sagen, ich glaube eigentlich, dass keiner in Europa wirklich gut surfen kann. Also von daher kannst auch du surfen, so wie wir alle nicht. Also das ist auf jeden Fall...
Du hast mich noch nie surfen sehen.
Ja.
Ich surfe so, wie Kinder mit Stützrädern Fahrrad fahren. So surfe ich.
Ja, dann bauen wir dir die nach und nach ab. Mein Lieblingstrikot ist...
Boah, ich... Das St. Pauli-Trikot mit der Astra-Werbung? Wobei ich auch dieses Sikovita-Trikot in der Weltpokalsieger-Besiegersaison...
Und was hast du gegen das Böglunder-Trikot? Mit Klaus Tomforde?
Ja, ach, da waren braun-weiß gestreift, weiß ich gar nicht, aber irgendwie so die Zeit. Und ich fand, ich bin überhaupt kein Fan der deutschen Nationalmannschaft. Das wird immer weniger. Aber ich fand die Trikots, in denen Deutschland 1990 Weltmeister geworden ist, mit diesen schwarz-rot-goldenen Schulterstreifen, unfassbar hübsch. Und das würde ich vielleicht auch noch dazu zählen.
Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage, die habe ich mir selber ausgedacht. Und zwar dachte ich mir, vielleicht interessiert das die eine oder den anderen. So bereite ich mich am besten auf ein Spiel vor.
Wir kriegen ungefähr 90 Seiten Daten, Statistik, Mist als PDF. Da lese ich mir die wichtigsten Seiten durch, mache mir Notizen und gucke, was so die Zeitung über die Vereine, die da dann meistens ja am Wochenende gegeneinander spielen, schreiben. Und dann mache ich mir ein paar Notizen und der Rest ergibt sich im Stadion. Das ist jetzt nicht so kompliziert.
Ja, das ist ein bisschen so, wie müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr ein Date habt, ne, dann bereitet ihr euch zu Hause ein bisschen vor, knipst mal die Fingernägel ab, die Fußnägel vielleicht auch, wascht euch mal die Ohren, macht ihr noch einen Spritzer links, einen Spritzer rechts auf den Hals und der Rest ergibt sich im Stadion. So kann man sich das vorstellen. Und damit ihr ein Bild dazu habt. Ja, das war's von mir. Der eine überrascht den anderen. Ich wollte schon gleich, bevor wir zur Anstoßkulttasse kommen, schon mal auf die Anstoß-Playlist packen. Ozzy Osbourne mit Dreamer, weil Ralf Hasenhüttl hat auch gesagt, dass er vielleicht auch mal ein bisschen der Träumer ist, wenn er von dem großen Erfolg mit dem VfL Wolfsburg träumt. Habe ich zumindest so am Rande mitbekommen. Von daher Ozzy Osbourne mit Dreamer für Ralf Hasenhüttl.
Ja, von mir gibt's natürlich was von Pink, weil wir jetzt viel über das pinke Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft gesprochen haben. Raise Your Glass von Pink ist mein Beitrag. So, jetzt kommen wir zur Tasse. Ich bin gespannt. Was hast du mit der Tasse vor?
Ich habe eigentlich, oder wir, über unseren Anstoß-Instagram-Account immer wieder und unendlich viele Fragen zur Anstoß-Kult-Tasse bekommen. Wie kann ich an diese Tasse kommen? Wo kann man die kaufen? Ich brauche unbedingt so eine Tasse. Und ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich noch eine Tasse in Anführungsstrichen über. Also wir beide haben natürlich eine. Wir haben natürlich auch schon viele unseren VIP-Gästen, die hier regelmäßig kommen und sich irgendwie so eine kleine Lounge mieten zur Live-Aufzeichnung. Die haben natürlich auch immer mal eine. Aber so langsam sind die natürlich ausgegangen und es gibt ein absolutes Unikat. Und ich habe mir überlegt, so, was könnte man tun, um diese Tasse zu verlosen und vielleicht auch gleichzeitig etwas Gutes zu machen. Wenn man sie versteigert, habe ich mir überlegt, ist irgendwie blöd, weil dann bekommt die am Ende derjenige oder diejenige, die das meiste Geld auf den Tisch legt und das will ich auch nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir eine Art Losverfahren machen. Und zwar suchen wir beide, Michael und ich, so wie wir das am Ende der vergangenen Saison auch gemacht haben, uns einen Spendenzweck und wir sagen, mit einem Mindesteinsatz von 1 Euro landet ihr mit der Spende, die ihr uns gerne über unsere Social-Kanäle zuspielen lassen könnt. Und da glauben wir euch einfach mal, das funktioniert auf Vertrauensbasis. Mit einer Spende ab 1 Euro landet ihr sozusagen mit eurem Namen in einem Topf. Und dann greifen wir am Ende der Saison in diesen Topf und ziehen unter allenjenigen, die für einen guten Zweck gespendet haben, wie gesagt, ab 1 Euro. Und derjenige oder diejenige bekommt dann nach Ablauf der Saison diese Tasse nach Hause zugeschickt. Dann können wir auf der einen Seite alle was Gutes machen. Vielleicht ist euch ja auch 1 Euro diese Tasse wert. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch gerne mehr spenden. Das ist natürlich auch völlig klar. Es sei aber auch gesagt, dass derjenige, der am meisten spendet, nicht höherrangig bewertet wird. Und ihr könnt ja auch mal sagen, ob ihr diese Idee für fair haltet. Ich finde sie eigentlich ganz fair. Wir machen vielleicht wieder gemeinsam etwas Gemeinnütziges. Und gleichzeitig geht am Ende der Saison eine Tasse raus.
Super, so klatscht man auch immer, ne? Das ist gut, gefällt mir. Wahrscheinlich wirst du das oder werden wir das demnächst noch häufiger mal wiederholen müssen. Auch weil wir diese wichtige Message jetzt ja bei einer Stunde und 13 Minuten platziert haben.
Stefan hängt schon wieder.
Vielleicht werden wir sie in der kommenden Woche nicht wiederholen können. Ja. Es könnte sein, dass es in der kommenden Woche, und das ist jetzt die schlechte Nachricht zum Ende dieses Podcasts, keine Anstoßfolge geben wird.
Warum wollen wir aufhören?
Der Grund ist der, es gibt momentan Märzferien in Hamburg. In Hamburg werden sie auch Skiferien genannt. Ich bin mit meiner Familie nicht Skifahren, aber ich bin beim ehemaligen Verein von Jes Torup, beim FC Kopenhagen. Nein, ich bin in Kopenhagen ohne FC mit meiner Familie. Und das wird in der nächsten Woche am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag der Fall sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie da so die Wohnsituation ist in der Airbnb-Wohnung und wie meine Frau reagiert, wenn ich sage, übrigens, heute macht ihr mal 3 Stunden alleine Programm, ich mache jetzt mal Podcast. Das kommt nicht immer so gut an. Es könnte sein, dass es in der kommenden Woche keine Folge geben wird, aber wir reden dann später über die Niederlagen der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich und gegen Holland. Und dann werden wir auch nochmal Fabians wunderbare Idee mit der Tasse wiederholen. Anstoß-Podcast ist die Instagram-Adresse, mit der ihr uns erreichen könnt. So können wir interagieren. Wir freuen uns sehr. Feedback macht Spaß. Feedback wird auch hier vorgetragen. Das war ja in dieser Folge und in der vergangenen Folge auch so. Und das darf gerne weiter so sein. Jetzt habe ich zum Abschluss sehr viel geredet. Ein Wort fehlt noch. Tschüss.
Und wenn ihr berechnen wollt, wie viel ihr spenden wollt, gebt das doch einfach ein. Wo? In euren Tassenrechner.
Anstoß, der Fußball-Podcast.